Was ist Zeit? Der Kirchenvater Augustinus sagte einmal, was ist Zeit? Wenn ich gefragt werde, weiß ich's, wenn ich's erklären soll, weiß ich's nicht. Und das ist schon mal die Schwierigkeit meiner Predigt heute. Ich soll über etwas sprechen, was wir alle kennen, aber keiner erklären kann. Ich auch nicht. Tut mir leid. Das Predigt ist jetzt nicht zu Ende, sondern das Wort Gottes hilft uns trotzdem, mit Zeit richtig umzugehen. Aber nicht als Phänomen so sehr zu verstehen und zu philosophieren, sondern zu sagen, was passiert eigentlich in der Zeit? Und darauf kommt es wirklich an, auf das Leben. Zeit macht Sinn aus Perspektive Ewigkeit. Das ist die Aussage vom Prediger. Prediger 3 ist der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Das ganze Kapitel spricht über das Thema Zeit und Ewigkeit. Und er möchte uns helfen, dass wir das Leben vom Ende her verstehen. Vom Leben nach dem Leben. Das Leben vor dem Tod macht Sinn, wenn wir ein Leben nach dem Leben vor Augen haben. So ist der Prediger. Der Prediger hilft uns, in diese Welt hineinzuschauen. Was macht der Prediger eigentlich? Ganz kurz nochmal die Zusammenfassung und das ist der Überblick. Der Prediger schreibt sein Buch, um uns auf eine Reise der Weisheit mitzunehmen. Die Reise der Weisheit, er beschreibt sie hier in den Versen 1, 12, Kapitel 1, 12 bis 13. Ich, der Prediger, war König über Israel und ich richtete mein Herz darauf, in Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden. Er macht sich auf die Reise. Er schaut die Welt an, er geht in unterschiedliche Lebenssituationen, Menschenbegegnungen und schaut an, wie lebt der Mensch und was tut der Mensch. Warum? Was unter dem Himmel getan wird. Er schaut das an. Es ist ein übles Geschäft, hat Gott den Menschenkindern darin gegeben, sich darin abzumühen. Und wer den Prediger auch nur einmal durchgelesen hat, weiß, dass das Wort übel und nichtig und schlecht und vergeblich so scheinbar dominierend ist. Aber wenn wir uns umschauen, dann beschreibt er einfach, wie die Welt ist. Die Realität. Er verschweigt es nicht. Er fängt nicht an, dann Zuckerguss drüber zu schütten. Er konfrontiert uns, mich und dich, jedes Mal mit einer harten Dosis Realität. Aber wie jeder, der eine Forschungsreise macht, ist er auch hier dabei, klarzumachen, wie er die Dinge interpretiert. Und das ist ein Schlüssel, um zu verstehen, was er uns eigentlich sagen will. Er hat einen Standpunkt und einige Definitionen. Der Standpunkt ist folgendes, dass er alles aus der Perspektive unter der Sonne betrachtet. Das ist eine Bedeutung, nicht nur einfach ein geografischer Ort, er ist ja auch unter der Sonne, sondern das ist ein Ort der Einstellung des Herzens. Menschen, die durch diese Welt gehen und nur das leben und erleben, was unter der Sonne sichtbar ist, aber so leben, als gäbe es nur das, was es unter der Sonne gibt. Also als gäbe es keinen Gott. Er trifft den Menschen an, die meisten versuchen, durch das Leben zu gehen, Sinn, Erfüllung, Frieden, irgendwas in dieser Welt von bleibendem Wert zu erwirtschaften, aber bloß nicht Gott unter der Sonne. Und deswegen sein Fazit, unter der Sonne Nichtigkeit, das ist schon von vorne weg. Aber es gibt auch den Weg, das daraus zu brechen, das Leben über der Sonne wird beschrieben. Das ist das Erste, unter der Sonne, das ist sein Standpunkt. Deswegen ist er so negativ, weil die Realität ohne Gott nun mal so ist. Nichtigkeit ist das Wort, das am meisten vorkommt und das beschreibt sein Ergebnis. 37 Mal beschreibt er das und das hat eine tiefe Bedeutung, also mehrere Schichten. Eine von diesen ist zum Beispiel das, was übrig bleibt, wenn eine Seifenblase platzt. Vielleicht noch ein toller Gedanke, das war's. Man hat irgendetwas, man versucht auf irgendwas hinzuarbeiten, erhofft sich was davon und wenn man es dann hat, dann war es nicht das, was es ist. Es bleibt nichts übrig, Nichtigkeit. Die zweite Begründung oder zweite Bedeutungsebene ist das Wort, das im Hebräischen vom Hevel herkommt. Hevel ist das Wort, aus dem Abel kommt und Abel und Kain, die Geschichte kennen wir, dass der Gottesfürchtige stirbt, ermordet, aber der Kain, der den Mord begangen hat, am Ende unter Gottes Schutz eine ganze Familie aufbaut, ein Volk wird. Die Fazit, die Dinge sind nicht so, wie sie sein sollen. Also Nichtigkeit beschreibt auch, wenn Dinge nicht so sind, wie sie sein sollen. Und dann hat er noch quasi Nichtigkeit und das Gegenteil davon ist Gewinn. Etwas, was verpufft und etwas, was bleibt. Gold. Irgendetwas, was für die Ewigkeit bleibt, das wirklich Bestand hat, Substanz hat. Und in diesem Ganzen beschreibt er das menschliche Leben und als seine Existenz mit dem Wort Mühe. Das wird uns heute auch einige Mal begegnen. Sein Ziel ist es, sagt er uns im Kapitel 12, Vers 10 mit der ganzen Geschichte, der Prediger suchte, wohlgefällige Worte zu finden. Gut, du hast es versucht, nicht immer geschafft, ne? Nicht immer alles so wohlgefällig. Aber er wollte die Worte der Wahrheit aufrichtig niederschreiben. Er wollte uns nicht depressiv machen, er wollte uns mit der Realität konfrontieren. Denn erst wenn du die Realität begriffen hast, bist du bereit, mit ihr umzugehen und zu lernen, richtig damit umzugehen. Und somit ist das Negative, das Bedrückende des Predigers wie ein Pflug, der durch unser Herz geht, um für den Samen des Evangeliums vorzubereiten. Und jedes Mal, wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir das Evangelium aufblühen, wie so ein Wegweiser auf Christus, so ein Neonlicht, das zum Kreuz zeigt. Und auch das werden wir heute wieder sehen. Das Ergebnis des Ganzen, nachdem er alles betrachtet hat und wie die Menschen unter der Sonne leben, beschreibt er im Kapitel 12, 13 und 14. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Nun, wie können wir in den Mühen unter der Sonne mit Gewinn leben? Und sein Fazit ist, fürchte Gott, halte seine Gebote. Das soll jeder Mensch tun. Lebe in der richtigen Beziehung zu deinem Schöpfer und lebe nach den Anweisungen deines Schöpfers. Sei gerecht in dieser Welt und fürchte Gott. Lebe in der richtigen Beziehung. Und der Predigt heute Morgen, wenn ihr da gewesen seid oder es nachher nachhört, hat Simeon uns verraten, woher Salomo das wusste. Am Ende seines Lebens sagt König David, was ein guter König sein soll, wie ein gerechtes, gutes, gelingendes Leben ist. Und er sagt, diese zwei Prinzipien, gerecht vor den Menschen und Gott fürchtend. Und hier Salomo am Ende seines Lebens schließt er den Prediger ab und sagt, gerecht vor den Menschen und Gott fürchtend. Das war eine kurze Fußnote, stand nicht bei mir hier drin, aber ich dachte, das war spannend. Denn Gott wird jedes Werk, warum? Denn Gott wird jedes Werk, sei es gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Was er damit sagt ist, wenn du dieses Leben unter der Sonne lebst, musst du wissen, es gibt jemanden, der über der Sonne steht. Und er hat eine Perspektive und er hat das letzte Wort. Der Ewige beantwortet die Fragen des Lebens. Nun, Zeit und Ewigkeit, das Leben nach dem Leben. Er greift hier in dem Kapitel 3, und wenn ihr das wollt, könnt ihr es aufschlagen, mitlesen. Wir werden heute wirklich die Verse so durchgehen und dann könnt ihr beim Lesen vielleicht schon eine oder andere Frage im Kopf formulieren. Vielleicht beantworte ich sie sogar. Ansonsten, die Texte werden natürlich auch auf dem Screen sein. Und er übernimmt hier nochmal einen Gedanken, den er aus Kapitel 1 schon mal aufgegriffen hat. Eine Generation kommt und eine Generation geht. Zeitlichkeit. Und die Erde aber besteht in Ewigkeit. Also ist die Vergänglichkeit des Lebens. Und noch eine Sache muss ich vorschieben. Man kann manchmal so meinen, dass der Prediger einfach so philosophisch über die Dinge des Lebens spricht, die er so entdeckt hat. Aber Gott hat dieses Buch in seine Heilige Schrift eingebaut, weil es Teil seines Heilsplanes ist, weil er dadurch uns etwas erklären möchte. Es ist nicht nur ein Handbuch für moralisch richtiges Leben und Weisheit und Erfolg, sondern es ist eingebettet in seine Heilsgeschichte. Gerade in diesem Kapitel 3 wird Gott als der Schöpfer, als der gerechte Richter beschrieben, der am Ende aller Zeiten jeden Gedanken, jede Weisheit, jeden Gedanken und jede Tat richten wird. Und deswegen sagt er auch, fürchte Gott, halte seine Gebote. Am Ende der Zeiten wird Gott über dich richten. Den Hauptteil seines Buches verbringt er jedoch damit, die Folgen der Rebellion des Menschen gegen Gott zu beschreiben. Und das ist die Nichtigkeit unter der Sonne. Das ist das, was uns bedrückt. Das ist die Folge der Rebellion gegen diesen Schöpfer. Deswegen auch immer wieder der Ruf, fürchte ihn, halte seine Gebote. Wir sind unter der Sonne in einer Krise. Dinge sind nicht, wie sie sein sollen. Der Mensch hat keine Kraft, diese Krise selbst zu überwinden. Wir tragen vielmehr dazu bei, dass sie noch schlimmer wird. Das war in den letzten Predigten, kam das immer wieder durch. Und ein dritter Faktor ist, dass Gott scheinbar nicht so einzugreifen scheint, wie wir das gerne hätten. Er lässt uns länger in der Krise, er geht anders damit um, aber der Prediger bietet eine Lösung. Denn das Evangelium ist die Antwort auf die Fragen, die der Prediger aufwirft. Er lädt uns ein, heute zu einem Leben über der Sonne, nicht unter der Sonne, in der Gemeinschaft mit Gott. Und genau so muss das Thema aus dem Kapitel 3 verstanden werden. Der ewige Gott schafft eine Welt, die in Zeit existiert, wie wir sie kennen. Doch ist diese Schöpfung für die Ewigkeit gemacht. Du und ich. Hier in die Zeit platziert, aber trotzdem für die Ewigkeit gemacht. Und somit ist die Antwort für dein Leben nicht in dieser Zeit, nicht unter der Sonne zu finden, sondern bei dem Ewigen, der dich gemacht hat. Es ist unmöglich, über die Zeit nachzudenken, sagt der Professor Dr. Werner Gitt, ohne von der Begrenztheit des eigenen Verstandes überwältigt zu werden. Und mit diesen Vorgedanken lasst uns den Text genauer anschauen. Ich möchte ihn in zwei Schritten angehen. Der erste Teil ist über das Thema Zeit. Das Leben, wie er es unter der Sonne beschreibt, wie es ohne Gott aussieht. Das zweite Überschrift, Ewigkeit. Das Leben nach dem Leben. Oder welchen Einfluss das Bewusstsein der Ewigkeit auf dein Leben, auf heute und auf morgen haben kann. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. So beginnt das Kapitel, wenn ihr hineinschaut, erster Vers. Er platziert es, ich bin jetzt im Raum der Zeit. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde, für jedes Vorhaben unter dem Himmel. Das ist sein perspektivischer Standpunkt, unter der Sonne, unter dem Himmel, gibt es eine Zeit. Und am Ende des Kapitels, Vers 20, schreibt er, alles geht an einen Ort. Alles ist aus dem Staub geworden und kehrt zum Staub zurück. Anfang des Lebens, für alles gibt es eine Zeit und dann gibt es irgendwann ein Ende des Lebens. Und somit umreißt er die gesamte Existenz. Lasst uns die ersten 9 Verse lesen. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen. Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen. Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln. Zeit fürs Umarmen und Zeit für sich festhalten, vom Fernhalten vom Umarmen. Zeit für das Suchen und Zeit für das Verlieren. Zeit für das Aufbewahren und Zeit fürs Wegwerfen. Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen. Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden. Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen. Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Welchen Gewinn hat also der Schaffende bei dem, worin er sich abmüht? Man kann jetzt sehr viel in diese Details dieses Textes reingehen, ist eine tolle Bibelarbeit, ein Selbststudium, macht das gerne, aber hier ist ein großes Bild, das gezeichnet wird. Der erste Vers sagt, jedes Vorhaben unter der Sonne und am Ende welchen Gewinn. Und damit gibt er uns schon einen Kontrast von Zeit und Ewigkeit. Und das ist ein Gedanke, den er hier reinbringen will. Er möchte das Ewige vom Zeitlichen einen Kontrast bringen. Der Kontrast von Zeit und Ewigkeit unter dem Himmel, alles, was unter der Sonne geschieht. Er spricht hier nicht von Vorherbestimmungen übrigens. Für alles gibt es eine bestimmte Zeit, sondern zu bestimmten Zeiten passiert das und zu bestimmten Zeiten passiert das. Er beschreibt die Wechselfälle des Lebens, die einfach hier sind. Es gibt eine bestimmte Stunde. Aber ein bisschen später im Kapitel sagte er, ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Wir haben bestimmte Zeiten, aber es gibt den Kontrast zur Ewigkeit. Das ist die erste Perspektive hier drauf. Er spricht hier davon, dass das Schicksal der Menschen, die Angelegenheiten veränderlich sind. Aber Gottes Pläne sind immer gleich. Sie bleiben unabänderlich. Das ist wie die Pendelbewegung des Lebens. Habt ihr es gesehen? Eine Zeit für das eine und eine Zeit für das andere. Leben und sterben, lieben und hassen. Und am Ende bleibt plus eins, minus eins, Mathematikhelden, null. Hier auf dieser Welt plus eins, minus eins, null. 14 Mal plus eins, minus eins, null. Die menschliche Krise unter der Sonne. Das ist das Zweite, was er hier zeigt. Jedes Vorhaben unter dem Himmel hat eine Zeit. Welchen Gewinn hat der Mensch, wenn er sich auch abmüht? Ja, vielleicht hast du ein bisschen mehr Plus, aber das Minus ist am Ende da. Und er sagt, später kommt der Tod und setzt sowieso alles auf Null. Der große Gleichmacher. Einige dieser Wechselfälle, die hier beschrieben werden, wir werden sie uns trotzdem gleich mal anschauen, sind das Werk Gottes. Das können wir gar nicht beeinflussen. Das sind Dinge, die uns geschehen. Andere sind aber das Ergebnis unseres Willens, unserer Entscheidungen. Und somit geht es hier nicht darum, sind wir vorherbestimmt oder können wir selber etwas machen, sondern wie ist unser Leben? Und wenn es nur das gibt, was es unter der Sonne gibt, welchen Sinn hat das Ganze? Gebären und Sterben, das sind ja die unausweichlichen Grenzen des Lebens. Du hast dir deine Geburt nicht ausgesucht, glaube ich. Und es ist den Menschen einmal gesetzt zu sterben. Also gebären und sterben, pflanzen und ausreißen ist so eine Parallele dazu, aber hier hat der Mensch was zu tun, nicht wahr? Das ist der zweite Wechselfall, pflanzen, ausreißen. Auch das sind quasi die Grenzen einer Pflanze. Ne? Da stirbt die Pflanze. Töten und heilen, Wunden zufügen, abbrechen und bauen. Das ist alles so dieses Thema, die großen Grenzen des Lebens. Der fünfte Wechselfall und der sechste, die gehören auch wieder zusammen. Das Weinen und das Lachen und das Klagen und das Tanzen. Ja, es gibt die Zeiten für das eine und manchmal ist einer nach dem anderen. Ein bisschen rätselhaft ist das Steine werfen, Steine sammeln. Eine mögliche Erklärung wäre das Steine sammeln, um ein Feld zu reinigen von Steinen. Mit anderen Worten, die Steine, die man da findet, die braucht man nicht. Und so etwas, was da ist, ist falsch da. Man muss es wegmachen. Aber wenn man ein Haus hat, dann braucht man die Steine, die noch nicht da sind. Also etwas, was da nicht da ist, braucht man. Aber das ist der gleiche Stein. Nicht wahr? So ist das mit dem Leben. Des einen Schatz ist des anderen Müll. Und so. Ihr kennt das. So ist das Leben. Umarmen und Fernhalten von der Umarmung. Hier spricht er von Liebe, hier spricht er von Erotik. Und es gibt Zeiten, wo das einfach nicht dran ist. Suchen und verlieren. Also etwas wollen, was man nicht hat. Und etwas verlieren, was man gerne hätte oder gehabt, behalten hätte. Etwas aufbewahren oder wegwerfen, etwas nicht mehr haben wollen. Der Umgang mit dem Besitz, mal hat man was und dann wird es einem, das war einem so wertvoll und nach 3 Jahren schmeißt man es weg. Es ist unser Leben, nicht wahr? Die Dinge, die heute noch so wertvoll waren, sind in 3 Jahren oder 2 Jahren, vielleicht sogar schon morgen, nichts mehr wert. Klammer dich dran, okay, du wirst sehen, worin das führt. +1, -1, 0. Der Wechselfall des Lebens. Zerreißen, zusammennähen, das muss man erklären. Zerreißen ist Trauern. Das ist das Zerreißen von Kleidern, das Zusammennähen, das Aufhören von Trauer. Deswegen auch Schweigen und Reden. Das Schweigen in Trauer und das Reden heißt, ich schließe ab mit der Trauer. Lieben und Hassen, Krieg und Frieden, der Kontrast von Zeit und Ewigkeit. Und es kommt einem so ein bisschen vor, als hätte Elton John recht. Und im ewigen Kreis dreht sich unser Leben. Ne? Dem Gesetz der Natur sind wir geweiht, sind wir vielleicht verurteilt. Wir sind alle Teil dieses Universums und das Leben ist ein ewiger Kreis. Und das ist das Bild, das uns der Prediger jetzt gemalt hat. Unter der Sonne ist genau das Ergebnis. Es gibt nichts mehr. +, -0. Und wenn man vielleicht noch die Meinung hätte, jemand hätte ein bisschen mehr Plus im Leben gehabt als Minus, da kommt das, was jedem, der lebt, irgendwann einfach mal begegnet, der Tod. Und der Tod gehört zum Leben. Und der Tod ist der große Gleichmacher, nicht wahr? Der Prediger sagt uns das selbst, besser ins Haus der Trauer zu gehen, als in das Haus des Gastmahls zu gehen. Denn jenes ist das Ende aller Menschen und der Lebende nimmt es sich zu Herzen. Der weise Mensch lebt vorwärts, versteht rückwärts, lernt aber auch für die Zukunft. Reagiert nicht nur auf, was ihm passiert, sondern er bereitet sich auf die Dinge vor. Und ja, ich war mit meinem Sohn Daniel auf dem Friedhof, wir haben da gesungen und er war mein Technikassistent und hat da aufgebaut und so weiter, hat sich auch ziemlich gut geschlagen und nachher sagte er, Papa, ja mein Sohn, ich mag Beerdigungen nicht so. Ja, ist jetzt nicht Phantasialand, ich verstehe das. Ich habe das auch nicht gemacht, weil es schön ist, sondern weil es wichtig ist. Keinem gefällt eine Beerdigung. Ich werde ihn jetzt auch nicht zu jedem schleppen. Also das war aber für ihn mal wichtig, das genau das zu tun, besser dahin zu gehen, denn da lernen wir Dinge fürs Leben. Es ist merkwürdig, Graham Greene, ein englischer Romanautor und Journalist, sagt, dass der Mensch sich über die wichtigsten Dinge im Leben so wenig Gedanken macht. Und deswegen darf ich den Tod nicht verschweigen. Vor allem im zweiten Teil kommt der Tod als Unabänderlichkeit immer wieder durch. Deswegen müssen wir uns mit dem Tod auseinandersetzen. Manchmal früher, manchmal später. Unser Bruder Waldemar beerdigt seine Frau bald. Das ist der Tod. Das ist ein, wir können ihm nicht entfliehen, wir werden uns alle mit ihm auseinandersetzen müssen. Und der Prediger sagt, der Tod ist der unterschwellige Grund für die Nichtigkeit unter der Sonne. Egal, was du aufgebaut hast, irgendwann stirbst du und du weißt nicht, was danach passiert. Solche Dinge, das sind seine Gedanken. Du weißt nicht, was damit gemacht wird, wie das der Nachfolger das gut machen, schlecht machen. Du weißt es nicht. Deswegen musst du eine Perspektive hier gewinnen, die nicht bis zu deinem Ende deines Lebens reicht. Und das war's, mit der Hoffnung auf Bedeutung. Der Tag vergeht und kommt nicht mehr zurück. So ein Lied singen wir. Nichts bleibt bestehen. Nichts bleibt bestehen. Wir leben in einer sich verändernden Welt. Wir sind Teil dieses Lebens. Die Wechselfälle des Lebens treffen jeden. Christ, nicht Christ, völlig egal. Gut, böse, das ist unter der Sonne. Wir alle sind auch Teil. Aber wir brauchen etwas Größeres. Wir brauchen ein neues Verhältnis zu dem, wie wir hier leben. Denn die Zeit, die wir haben, können wir nicht speichern, nicht verleihen, nicht überspringen. Wir können sie nicht zurückholen. Wir können sie auch nicht aufhalten. Alles in der Welt braucht Zeit. Und für jeden ist jeder Tag gleich lang. Und selbst wenn für manche die Tage hier besser aussehen als für andere, der Tod macht am Ende alle gleich. Zitat Ende Seneca, römischer Philosoph im 1. Jahrhundert. Und jetzt hat der Prediger den Boden vorbereitet, um die zwei wichtigen Fragen zu beantworten, die sich jetzt unweigerlich stellen. Das erste ist die Frage nach Bedeutung. Die Frage nach Bedeutung. Und dann die zweite Frage nach Sicherheit. Die Frage nach Bedeuten, wozu das Ganze? Er fragt ja auch, welchen Gewinn hat der Schaffende bei all den Mühen? Und diese Frage strengt sich dir auf. Vielleicht irgendwann mal in so einem klaren Moment in deinem Leben, wenn du drauf schaust, jetzt nicht so ein Midlife-Crisis-Moment, sondern einfach so mal so einen klaren Tag in deinem Leben. Warum das Ganze? Was nehme ich mit? Was bringt das? Ja, die Philosophen Nickelberg haben auch ein Lied darüber geschrieben. Sagt, mein bester Freund hat mir einen Rat gegeben. Jeder Tag ist ein Geschenk, du hast kein Anrecht darauf. Es ist eine Übersetzung des englischen Textes, der heißt eigentlich If today was your last day. Vielleicht kennt das jemand, das Lied. Hört das mal ganz genau hin. Wenn heute dein letzter Tag wäre und morgen wäre zu spät, würdest du jeden Moment so leben, als wenn es der letzte wäre? Würdest du alte Freunde anrufen? Würdest du deinen Feinden vergeben? Würdest du ein Zeichen setzen, indem du ein gebrochenes Herz heilst? Es ist nie zu spät, nach den Sternen zu greifen. Was auch immer es kostet, du kannst dein Leben nicht zurückspulen. Lass dich vor nichts aufhalten, denn die Zeiger der Zeit sind nie auf deiner Seite. Ich weiß nicht, welcher Nachgeschmack bei dir da bleibt, aber das ist einfach nur versuchen, das hier unter der Sonne so gut wie möglich zu bewältigen. Da bricht es nicht raus. Das ist leider der Trost der Welt. Ja. Tu dein Bestes und hoff aufs Beste und greif nach den Sternen. Ja, aber Bedeutung, etwas, was länger bleibt. Und die zweite Frage ist Sicherheit, die hier gestellt wird. Die Frage nach Sicherheit, wo finde ich Halt, wo finde ich Zuversicht? In einer anderen Stelle im Prediger sagt, lesen wir im Kapitel 6, denn wer erkennt, was für den Menschen im Leben gut ist? Die Zahl der Tage seines nichtigen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt. Wir wissen nicht, wie lange wir leben. Das ist ein Unsicherheitsfaktor in deinem Leben, in meinem auch übrigens. Und da sind wir gleich. Du weißt es nicht. Wo greifen wir, wenn wir jetzt da unter der Sonne nichts anderes haben, außer das, was wir sehen? Sicherheit geht sofort flöten, weil du weißt nicht, was passieren wird. Es geht so schnell. Du weißt nicht, wie lange du leben wirst. Zweitens, wir wissen nicht, was uns passieren wird. Das ist der gleiche Vers, den ich gerade zitiert habe, der geht dann weiter. Denn wer kann den Menschen mitteilen, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Wird dir keiner sagen, was gleich noch sein wird. Einzig allein wissen wir, dass es einmal zum Ende geht. Es gibt ein Ende, alles geht an seinen Ort. Den Beweis haben wir täglich, manchmal sehr persönlich. Das Leben unter der Sonne ist kein Kreislauf ohne Gewinn, ohne Kontrolle, ohne Bedeutung, ohne Sicherheit. Es gibt mehr und diese Sehnsucht nach mehr haben wir im Herzen. Der Komödiant und Autor David Baddiel hat ein schönes Buch geschrieben, The God Desire. Das war so seine Antwort auf das Buch The God Delusion. Also das ist ein Buch, das eigentlich ein atheistisches Buch ist, quasi die Illusion Gottes oder die Disillusion über Gott. Und er schreibt, nein, wir haben eigentlich alle eine Gottessehnsucht. Schreibt als Atheist, als Nicht-Christ. Er sagt aber Folgendes: Ich bin, wie jeder andere, von der Sehnsucht nach Gott besessen. Dem Bedürfnis zu spüren, dass es etwas gibt, das größer als ich bist. Etwas, das mich überleben wird. Etwas, das meinem Leben Sinn gibt. Ich bin besessen von der Hoffnung, dass es Gott doch gibt. Weil jeder Mensch, egal ob du mit Gott lebst oder nicht lebst, der Beschreibung, die ich bisher gelebt habe, du sagst, das kann es nicht sein, das war es noch nicht. Irgendwas in dir rebelliert gegen den Gedanken, dass es nach dem Ende des Lebens wirklich aus ist, dass da nichts bleibt, dass es null gesetzt wird. Diese Wechselfälle des Lebens sind Realität, aber sie sind nicht alles, was da ist. Der Prediger hilft uns, der sagt, natürlich ist es so. Gott hat dem Menschen Ewigkeit ins Herz gelegt. Diese Sehnsucht darüber, das ist die Antwort des Predigers hier, hat Ewigkeit ins Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat. Wir kapieren nicht, was das bedeutet. Wir können mit dieser Sehnsucht nicht umgehen, sie ist aber da und sie treibt uns an, sie treibt uns vorwärts, macht alles Mögliche mit uns. Wir treffen Entscheidungen deswegen, erfinden Religionen, lassen uns auf Dinge ein, die uns selbst zerstören, weil dieser Antrieb da ist. Ewigkeit ist im Herzen. Wir sind in eine Zeit geschaffen, bestimmt für eine Ewigkeit. Und das schafft eine unheimliche Spannung in dir und in mir, die nur der Schöpfer selbst auflösen kann. Nur der Schöpfer selbst. Und deswegen ist die Einladung heute. Ja, wir sind Ewigkeitsgeschöpfe. Wir tragen sie im Herzen. Wir haben eine Ahnung der Ewigkeit. Du und ich, jeder von uns. Wir haben eine Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Warum Fotos, Bilder, Mausoleen? Warum die Pyramiden? Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Warum Chroniken, Tempel und Biografien? Warum Nachlässe? Warum die Hoffnung, dass die Bilder bei den Enkeln noch lange hängen bleiben? Die Hoffnung, die Sehnsucht, das Wissen um die Ewigkeit. Und die Einladung heute ist, begreife diese Ewigkeit, die Gott in dein Herz gelegt hat. Warum sie da ist. Gott hat dich geschaffen und hat sie in dich hineingelegt, damit du Ewigkeit mit ihm verbringen kannst und willst. Und hat in Jesus den Weg gebahnt. Er sagt, ich bin der Weg in diese Ewigkeit. Und dieses Erkennen, ich habe diese Ewigkeit im Herzen, bricht das Herz auf für die Botschaft des Evangeliums. Und da wollen wir uns jetzt hinzuwenden. Ewigkeit, der zweite Punkt. Ab Vers 10 bis 22 geht es hier, das Leben nach dem Leben. Im Vers 11 steht da, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Er hat die Zeit geschaffen, aber uns diese Ewigkeit in das Herz hineingelegt. Ein Leben unter der Sonne ohne Gott ist ewig hoffnungslos, doch mit Gott wird das Leben auch unter der Sonne reich. Denn jeder, der mit Gott lebt, gewinnt Ewigkeitsperspektive, Ewigkeit im Herzen. Also im Rest des Kapitels beschreibt der Prediger seine Beobachtungen und Antworten zu den zwei großen Fragen, die er im ersten Teil gestellt hat. Das ist in sich sehr schlüssig. Er fragt, was hat Sinn, Bedeutung? Ja, und welche Sicherheit habe ich denn hier auf dieser Welt? Weil der Mensch Ewigkeit im Herzen hat, ist in aller Ehrlichkeit ein atheistisches Leben ohne Gott unter der Sonne bedeutungslos, unsicher, ja unmöglich. Und somit auch das Aufleben von Spiritualität, von Bedeutungsschaffung und Philosophie und was auch immer diese Welt begreift. Ein Redakteur aus der Sunday Times hat das sehr interessant gesagt. Atheist sagt Folgendes, Matt Rudd, sein Name. Das einzige Problem mit dem Atheismus ist, der ist genauso erschreckend wie die Religion. Denn wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, was gibt es dann? Nichts, absolut nichts, für absolut immer. Diese Art von Mentalität ist in Ordnung, schreibt er weiter, wenn man als Teenager denkt. Denn dass man ja sein ganzes Leben noch vor sich hat. Aber jetzt, wo ich Mitte 40 bin und Teenager in meinem eigenen Haus habe, fühlt sich das Leben plötzlich kurz an. Und eine Ewigkeit ist nicht mehr eine Ewigkeit weit entfernt. Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschen Kindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Diese Suche nach Sicherheit und nach Bedeutung soll dich und mich zu Gott führen. Denn Gott hat es so gemacht, Vers 14, damit man sich vor ihm fürchtet. Wenn du beginnst, diese Sehnsucht zu identifizieren, kommt die Einladung Gottes und sagt, Ich habe sie dir gegeben, damit du nach mir suchst. Ich bin die Antwort auf diese Sehnsucht. Ich bin der Ewige. Ich bin der Ewige. Und somit gibt er Antwort auf diese zwei Fragen. Die erste Frage nach ewiger Sicherheit schauen wir jetzt mal an. Die beantwortet er auf drei Weisen in den Versen 10 bis 15. Ich lese noch mal den Text. Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich daran abzumühen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat. Vom Anfang bis zum Ende. Ich erkannte, dass es nichts Besseres bei ihnen gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und auch nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Was da ist, war längst und was sein wird, ist längst gewesen. Zeit. Aber Gott sucht das Entschwundene wieder vor. Unveränderliche Ewigkeit. Die erste Antwort ist Ewigkeit und die Frage nach Sicherheit. Der Ewige schenkt Sicherheit in dieser Zeit. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Gott stellt sich hier vor als einer, der den Lauf der Dinge kreiert, kontrolliert. Die Dinge sind nicht einfach nur irgendwie passiert. Gott ist immer in Kontrolle. Und wenn du Sicherheit suchst, dann suchst du nach demjenigen, dem nichts entgleitet. Alles hat er gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er Ewigkeit ins Herz gelegt. Er gibt uns eine Ahnung, dass es mehr gibt als nur das, was wir sehen. Der Mensch kann nicht wirklich verstehen, wie Gott ist und warum er handelt, wie er handelt. Er ist ein ewiger Gott, wir sind zeitlich begrenzt. Und somit ist das mit dieser Sicherheit eine Sache. Wir müssen verstehen, Gott ist ewig. In Jakobus 1, Vers 17 heißt es, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel seines Schattens. Der Ewige schenkt uns Sicherheit, weil er nicht in der Krise steckt, in der wir stecken. Er ist El Olam, er ist Gott der Ewigkeit, der außerhalb dieser Zeit ist. Er steht nicht in diesen unausweichlichen Wechselfällen des Lebens. Bei ihm gibt es die Veränderung nicht. Wie ein Fels. Die zweite Antwort, die er gibt, Ewigkeit, die Frage nach Sicherheit, nimm das Leben aus der ewigen Hand Gottes. Er gibt es dir, du musst es aber auch annehmen. Das ist der Refrain dieses Liedes oder dieses Predigers, das immer wieder kommt. Ich erkannte, dass es nichts Besseres bei ihnen gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Aber auch, dass der Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Die Mühe sind da, aber es gibt den Genuss, weil es einen Geber aller guten Gaben gibt. Wir vergessen oft, dass wir unsterblich sind. Wir leben so, als hätten wir die Kontrolle, Lebensziele, Pläne, Listen. Und wir leiten unsere Sicherheit im Leben von diesen Dingen ab, die wir vermeintlich kontrollieren können. Doch Vertrauen auf die Wechselfälle des Lebens ist plus eins, minus eins, null. Es ist keine Sicherheit. Der Mensch hat die unheimlich kreative Kapazität, sich selbst von der Realität zu isolieren und die Dinge einfach nicht so wahrzunehmen oder konsequent zu leben. Und deswegen muss der Prediger so schreiben, aufbrechen und sagen, hier das Evangelium ist die Antwort auf deine Sehnsucht. Wahre Sicherheit liegt nämlich darin, das Leben aus Gottes Hand zu nehmen, selber loszulassen und sagen, ich lebe, weil du mir Leben gibst. Denn jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Weil Gottes Werke und Gaben immer gut sind, können wir in Sicherheit leben, wenn wir es aus der Hand des Ewigen nehmen. Das ist die zweite Antwort. Die dritte Antwort auf die Sicherheitsfrage, sagt er, der Ewige schenkt die Sicherheit für die Ewigkeit. Er ist der Einzige, der das kann. Er ist der Einzige, der Bedeutung und Sicherheit dir geben kann, dass du über das Ende dieses Zeitalters hinaus eine Hoffnung hast. Und das ist das Zeugnis von jedem Christen. Das ist das Zeugnis von Christen auf dem Sterbebett. Ich freue mich auf das, was noch kommt. Vers 14, ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Was da ist, war längst und was sein wird, ist längst gewesen und Gott sucht das Entschwundene wieder vor. Was Gott tut, ist immer ewig, es ist immer vollkommen. Und wenn wir seine Perspektive sehen lernen, wie er in der Welt handelt, dann wächst das Vertrauen auch in den Wechselfällen unseres Lebens. Was da ist, war schon längst und was sein wird, ist längst gewesen. Das ist unter der Sonne. Das steht im Kontrast zu Gottes konstantem Handeln. Er sagt, er sucht das Vergangene wieder hervor. Er ist nicht in diesen Wechselfällen. Das ist die Sicherheit. Die Sicherheit liegt worin? In dem unveränderlichen Wesen Gottes. Er ändert sich nicht. Er wird seine Vorgehensweise nicht ändern. Er wird nicht einen neuen Heilsplan entwerfen, nicht einen Plan B zeigen, zum Umdenken gezwungen werden, irgendwann mal im Laufe deines Lebens umstrukturieren, neu disponieren. Das ist bei Gott nicht drin. Er hat es einmal gesagt und er wird es durchziehen. Er ist der Ewige, der Unveränderliche. Wenn du Sicherheit suchst, dann geh zu dem Ewigen, denn er schenkt dir die Sicherheit für die Ewigkeit. 1. Petrus 1, 24, denn das alles Fleisch ist wie Gras, seine Herrlichkeit ist wie die Grasesblume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Wechselfälle des Lebens. Aber das Wort des Herrn bleibt ewig. Dies aber ist das Wort, das euch als das Evangelium verkündet wurde. Das ist die gute Botschaft. Gott ist unveränderlich. Sein Wort gilt. Das Kreuz steht fest. Halte dich daran fest und du hast Sicherheit für die Ewigkeit. Das ist die Frage der Sicherheit. Er hat sie auf drei Weisen beantwortet. Er hat erst einmal gesagt, Ewigkeit, der Ewige schenkt dir Sicherheit in der Zeit. Du gewinnst Sicherheit, wenn du das Leben aus der Hand des Ewigen nimmst. Und er schenkt dir nicht nur für diese Zeit eine Sicherheit, sondern auch für alle Ewigkeit. Die Frage nach der Bedeutung. Ab Vers 16, lasst uns den Text noch lesen. Und ferner sah ich unter der Sonne, und jetzt wird es ein bisschen grafisch. An dem Ort des Rechts, dort war Ungerechtigkeit, und an dem Ort der Gerechtigkeit, dort war Ungerechtigkeit. Und ich sprach in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten und den Ungerechten richten, denn es gibt eine Zeit dort für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Ich sprach in meinem Herzen, der Menschenkinder wegen ist es so, dass Gott sie prüft, damit sie sehen, dass sie nichts anderes als Vieh sind. Denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs, sie haben ja ein und dasselbe Geschick, ist dies. Wie dieses stirbt, so sterben jene. Und einen Odem haben sie alle. Und einen Vorzug des Menschen vor dem Vieh gibt es nicht, denn alles ist Nichtigkeit. Uff. Alles geht an einen Ort, alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt zum Staub zurück. Wer kennt den Odem der Menschenkinder? Rhetorische Frage. Ob er nach oben steigt oder den Odem des Viehs, ob er zur Erde hinabfährt. Und ich sah, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freut an seinen Werken, denn das ist sein Teil. Denn wer wird ihn dahin bringen, hineinzusehen in das, was nach ihm sein wird? Der Mensch hat diesen Wunsch, dass etwas ihn überdauert. Ich bringe heute noch mal einen Philosophen mit. Leif Erdin. Bilder von dir überdauern bis in alle Zeit. Badam, badam, badam. Bilder von dir überdauern bis in die Ewigkeit. Badam, badam, badam. Das ist eine Sehnsucht. Das ist genau diese Sehnsucht. Und die Antwort des Predigers, jede Tat unter der Sonne hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Nichts stoppt hier, was du tust. Das ist erschreckend, aber das ist auch gut. Ich sah unter der Sonne am Ort des Rechts, da war Ungerechtigkeit. Vers 17, aber Gott wird den Gerechten und Ungerechten richten. Alles geht weiter. Nichts, was wir auf der Erde tun, ist bedeutungslos. Nichts, was wir auf der Erde tun, ist ohne Auswirkung auf Ewigkeit. Das ist die Aussage. Diese Zeit wird einmal enden, dann kommt Gott und dann kommt das Gericht. Und ich hörte eine Stimme sagen aus dem Himmel, Offenbarung 14, 13, glückselig die Toten, die jetzt im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, denn sie ruhen von ihren Mühen und ihre Werke folgen ihnen nach. Die Werke folgen uns nach. Alles, was hier passiert, hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Und ohne Leben, ohne Gott, hat unser Leben keinen bleibenden Wert. Das ist die fünfte Antwort. Ich sprach in meinem Herzen, den Menschenkindern ist es so, dass Gott sie prüft, damit sie sehen und nichts anderes als Vieh sind. Er vergleicht den Menschen mit dem Vieh. Er sagt, die werden ja beide sterben. Und wenn es keinen Gott gibt, dann ist es kein Unterschied. Wie ein Vieh stirbt, so ein Mensch. Aber mit Gott hat alles einen bleibenden Wert. Glückselig sind die, spricht der Herr, Offenbarung 14, 13 nochmal, die mit dem Herrn verbunden bleiben bis zum Tod. Denn diese Werke folgen dir nach. Willst du ein Leben mit Bedeutung leben, dann lebe es mit Gott. Und das sind die Antworten auf die Frage der Bedeutung, die Frage der Sicherheit. Gott schenkt Sicherheit in dieser Zeit. Gott bietet dir an, das Leben aus deiner Hand zu nehmen. Und du hast eine Sicherheit für die Ewigkeit. Aber wisse, dass alles, was du hier auf Erden tust, eine Bedeutung für die Ewigkeit hat. Und wenn du es mit Gott tust, dann wird es dir zum Leben gereichen. Und hier ist die Einladung des Evangeliums. Und hier ist die Einladung zum Evangelium. Jesus stand einmal am Grab seines Freundes, der schon 4 Tage tot war, und sprach: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, stirbt nicht in Ewigkeit. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und diese Frage, die alles entscheidende Frage, stellt Jesus damals den Leuten und heute dir: Glaubst du das? Was machst du jetzt mit dieser Information? Der Herr segne dich bei dieser Antwort.